Ich hab Post gekriegt, hier von Adel, aber aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Ich wohne hier in Hamburg, die glaubt doch wohl nicht, dass ich nach Elmshorn fahre und arbeite. Nein, das mache ich nicht.
Yeah.
Oh, Fest und Flauschig ist hier. Heute ist Sonntag, der 9. Juni 2024. Mein lieber Kollege und ja, ich würde fast sagen, väterlicher Freund oder Bruder, sag ich mal Bruder. Mein Bruder, würdest Olli.
Würdest du väterlich das Wort strapazieren wollen in unserer Beziehung, dass ich väterliche Gefühle mir gegenüber?
Du bist 8 Jahre älter als ich, würde ich. Ja. Ne, also nicht mal als Frühreifer wärst du mein Vater.
Nee. Du bist mein großer Bruder, du bist immer da, bist mein großer Bruder. Herzlich willkommen von meiner Seite auch zur großen Sonntagssendung. Hier ist Fest und Flauschig. Wir hatten eben gerade schon Businessgespräche, Jan und ich. Deswegen sind wir hier gerade so eingegroovt schon. Ach, ich muss sagen, es wird eine Sendung, es wird wieder eine dieser Sendungen, wo ja, ich nicht garantieren kann, dass ich mit guter Laune glänzen werde, Jan.
Das geht mir auch so. Ich bin heute Morgen in den Shitstorm reingetreten oder gestern Abend. Dann ist mir gestern Abend, ich habe ein riesiges Audioprojekt hier auf meinem Rechner drauf und mir ist gestern Abend beim Schneiden um 22.30 Uhr eine Kaffeetasse umgefallen, die hier noch stand von vor 2 Tagen und in den Mehrfachstecker reingefallen. Und ich dachte, ach ja gut, was soll passieren, weil es so ein Schutzstecker, auf einmal alles aus. Und ich hatte zum Glück das Projekt gespeichert gehabt, aber Sicherung, Kurzschluss, wegen Kaffee in der Steckerleiste.
Ärgerlich.
Das ist mir gestern passiert. Was für ein Projekt das ist, das hat was mit Fest und Flauschig zu tun im weitesten Sinne. Was für ein Shitstorm das ist, hat auch was mit Fest und Flauschig zu tun im weitesten Sinne. Es hat alles miteinander zu tun, es hängt alles zusammen, es gibt viel zu besprechen heute. Ganz langsam erstmal reinkommen.
Ganz langsam reinkommen. Oh. Irgendwie schlägt mein ich hoffe, ich nehme auf, Jan, irgendwie schlägt der nicht richtig aus.
Ich habe dich hier auf meinem Rechner immer backup-mäßig aus Erfahrung mit aufgezeichnet. Man müsst euch Fest und Flauschig müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen wie so ein Fahrschulwagen. Grunde genommen, ne, also selbst wenn du denkst, Olli, dass du jetzt fährst, manchmal greife ich auch noch mal ins Lenkrad rein und bediene die Kupplung. Und ich habe ein Backup, ich bin dein Backup.
Guck mal, ein Spiegel für dich. Ich nehme auch hier gesichert auf in zweiter Reihe auch noch. Ja, okay. Das wird schon irgendwie alles klappen heute. Jan, ich bin heute Morgen erstmal im Supermarkt gewesen, hier bei mir in meinem Rentnerparadies, wo ich jetzt wohne. Ah, ja. Und dann sind da wirklich nur alte Leute, ne, im Supermarkt.
Im Rentnerparadies, ist auch kein Wunder.
Und dann versuche ich mit so einem Lächeln den Leuten mal entgegenzukommen, weil ich weiß, es ist auch echt schwer, alt zu werden. Aber die sind alle so garstig und ich lächle manchmal so ältere Damen oder Männer auf dem Parkplatz an oder spreche die auch an, weil ich bin jetzt mit 50 in dem Alter, wo man mit Leuten Kontakt hat. Ich bin sowieso jemand, der volksnah ist. Und dann frage ich mich dann aber, warum kaum einer mal zurücklächelt und warum man so grantig ist. Und dann sitze ich im Auto mit diesen vollgepackten Tüten für die Familie und denke die ganze Zeit drüber nach, dass ich in 20 Jahren, wenn ich so alt werden 70 bin oder ob ich dann auch so ein grantiges Arschloch bin. Und dann frage ich mich, wie das denn kommt. Und dann weiß ich genau, woher das kommt. Diese Welt dreht sich immer schneller. Das, was du kennst, was dir vertraut ist, verschwindet immer mehr. Du bist alt, kannst nicht mehr eingreifen, bist nicht mehr so relevant und irgendwie bist du so lange auf dem Planeten, dass du denkst, dir gehört irgendwas oder irgendwas steht dir zu. Aber dir steht ja gar nicht zu. Du bist einfach auf diese Welt geschissen worden und irgendwann bist du wieder weg und dann war es das Feierabend. Du wirst dich an nichts mehr erinnern und bist in dieser ewigen Dunkelheit. Und das alles wird mit dem näher kommenden Tod vielleicht so, dass wir da uns gar nicht frei machen können. Und vielleicht dürfen alte Leute einfach pöbeln, weil sie nur noch wenig Zeit haben. Aber ich meine, wer hat so viel Zeit? Und mit solchen Gedanken, die ich hier gerade alle raushaue, beschäftige ich mich dann. Und ich weiß, dass du, und dann wünsche ich mir manchmal, ich hätte genauso eine soziale Inkompetenz wie du, wie jemand, der sich mit sowas überhaupt nicht auseinandersetzt.
Aber das stimmt gar nicht. Wir haben diese Woche im Kollegenkreis darüber gesprochen, wie das eigentlich ist in der Firma oder auch in der Gruppe, wie das aussieht mit der Angst vorm Tod zum Beispiel. Und es gibt da, ich würde sagen, im Groben 2 Fraktionen. Also die eine, ich sag mal, eher menschliche Fraktion, die sagt, na klar habe ich Angst vorm Tod. Und die andere Fraktion, die von sich auch ehrlich behauptet, eher so eine Art ja maximal Unbehagen zu empfinden, bis hin zu irgendwie so einer düsteren Neugier fast. Ja. Das ist aber gar nicht was, was man, glaube ich, so beeinflussen kann, sondern so sind Menschen eben. Und es gibt einige Leute, die, ich sag mal so, ihr Konto schon auf der Habenseite für sich so voll haben, dass sie das nicht fürchten. Was nicht heißt, dass man an so einem Status sich selber sieht, dass man denkt, man geht und hat irgendwas hinterlassen, sondern es ist ja ganz unterschiedlich, warum Leute keine Angst vor dem Tod haben, weil die das Unvermeidliche akzeptieren oder weil sie irgendwie, keine Ahnung, gibt auch Leute, die Bungee springen, die machen das ja auch und blenden den Tod entweder aus oder es ist ihnen egal. Und das fand ich ganz spannend.
Und das, ja, da konnte ich glaube, aber tatsächlich gehört da auch dazu, dass umso jünger du bist, umso weiter der Tod noch entfernt ist gefühlt, umso großkotziger sagt man, oh, ich habe keine Angst vor dem Tod, Alter, das Leben und sonst was. Ich glaube, dass das auch irgendwie mit der Zeit kommt natürlich, umso mehr du auch Menschen um dich gesammelt hast, die dich vielleicht sogar lieben, auch wenn man sich das bei uns beiden gar nicht vorstellen kann, kann es ja sein, dass es Leute gibt, die wirklich traurig sind, wenn man irgendwann mal, weil man für die Verantwortung übernommen hat oder weil man die das ganze Leben hat. Ich glaube, das Beschissenste am Tod ist das Sterben an sich, der Augenblick, in dem du wirklich die Welt verlässt, um mal gleich mit einem schweren Thema heute einzusteigen. Ich glaube, das ist einfach echt scheiße. Und ich glaube, das Beschissene ist einfach, wenn du Kinder hast oder Menschen, für die du einfach sorgst und du musst irgendwann sterben, das ist ein richtiges Scheißgefühl. Und jeder, der sagt, ich habe keine Angst vorm Tod, ich bin froh, wenn es vorbei ist, lügt auch ein bisschen.
Nein, das ist bei mir zum Beispiel gar nicht so. Ich denke nicht, ich habe Angst, ich denke nicht, ich bin froh, wenn es vorbei ist, sondern ich glaube schon, dass ich würde öffentlich, mache ich jetzt ja offensichtlich, öffentlich behaupten, ja, dass ich das relativ früh akzeptiert habe, dass das eben dazugehört. Und das natürlich nicht bedeutet, dass ich dann nicht traurig bin, wenn Menschen sterben oder nicht diese quasi irdischen Gedanken oder Fürsorge-Gedanken habe, was wäre, wenn ich nicht mehr, wer sorgt sich dann und so. Na klar, das ist ja unbenommen, aber so im Kern ist da jetzt wenig Angst und wenig Verzweiflung, sondern das habe ich relativ schnell so als Kind schon gecheckt. Okay, es gibt Dinge, die sind way bigger als du und alle und die Eltern und Mama und Papa und Großeltern. Das dreht sich einfach immer weiter und die Welt dreht sich, glaube ich, gar nicht schneller, sondern die dreht sich einfach immer weiter und du bist als Mensch nicht mehr in der Lage, ja, dieser Geschwindigkeit zu folgen. Die dreht sich einfach unbarmherzig immer weiter, immer weiter. Und der Welt ist auch egal, ob du da bist oder nicht. Ne? Natürlich. Das ist ja höchstens der Menschen.
Das ist ja immer, es gibt ja immer diese Instagram-Videos. 10 Minuten nachdem du tot bist, werden die ersten normalen Gespräche geführt. 2 Tage nachdem du tot bist und nach einer Woche wird dich keiner mehr an dich erinnern. Also lebe dein Leben jetzt. Das ist zwar ziemlich runtergebrochen und cheesy, ist aber wirklich nur mal Fakt, dass es so ist im Leben, dass du wahrscheinlich, legst du Wert darauf, dass du irgendwas in deinem Leben allein leistest, von dem du denkst, das ist mein Vermächtnis, das muss die Welt noch von mir wissen oder.
Nee, also ich denke zum Beispiel schon, ich habe so 3 Projekte im Kopf, wo ich denke, ach, das würde ich schon noch mal gerne machen, bevor ich sterbe, weil ich das einfach gerne. Bevor du stirbst.
Aber was nach deinem Tod über dich geredet wird, ist dir auch scheißegal.
Ist mir auch scheißegal, was über mich geredet wird während meines Lebens, ist mir das ja auch einigermaßen scheißegal. Solange du keine Produkte mit meinem Gesicht drauf verkaufst und damit Geld verdienst, ist mir das alles scheißegal.
Ja, super. Dann bist du, ja, ich komme natürlich drauf, weil ich auch diese Woche einen Dialog hatte mit einem alten Freund, der meinte, dass das ja alles, dass man ja nun mal auch, dass es einem wichtig ist, dass man richtig gesehen wird in der Öffentlichkeit. Darauf kommen wir später zu sprechen. Ganz kurz mit dem Tod noch. Das ist ja nun mal eine Sache, die du auch irgendwann Leuten erklären musst, Kindern erklären musst zum Beispiel. Ja. Ich finde, das ist das Schwerste.
Finde ich auch nicht. Ich erinnere mich noch daran, dass ich einmal abends runtergekommen bin, irgendwie ins Wohnzimmer und dann mich dann nachts quasi wie der Blitz getroffen hat, die Erkenntnis, fuck, ich muss ja auch eines Tages sterben, ich bin doch erst 9. Und das hat mich, ja, da weiß ich noch, da war ich ganz mitgenommen, das hat mich echt wochenlang beschäftigt als Kind. Und das ist dann aber irgendwann so ein bisschen verschwunden. Und ich finde aus diesem, was du eben gerade sagtest, aus diesem Gedanken, lebe jeden Tag so, als wäre er dann der Letzte, wenn man dann daraus schlussfolgert, dass man sich sein Leben vollpacken muss, wie so eine dicke ZIP-Datei, wo alles dann so drin ist und, ja, und nur das ist dann quasi eine Urkunde, ein Leben gelebt zu haben, weil dir das bei Instagram so dicht und so zack, zack, zack vorgelebt wird, dass das so zu sein hat. Das ist auch nicht richtig. Also die Zufriedenheit am Ende eines Lebens generiert sich ja nicht daraus, ob du jetzt irgendwie schon mal auf allen 5 Kontinenten warst oder mal Eisbär gegessen hast oder
Bungee-Jumping
gemacht hast.
Es gibt ja genug Aufzeichnungen oder genug Krankenpfleger, die letzten Worte mit Sterbenden gesprochen haben. Und da ist selten, sagt einer, scheiße, ich war nicht auf allen Kontinenten oder ähnliches, sondern es geht tatsächlich mehr um Liebe, um die Nächsten, um hat man genug Zeit mit den Menschen verbracht, habe ich irgendwie das Leben genossen und mich nicht nur mit Arbeit vollgepackt zum Beispiel. Ne? Ja. Das ist wirklich auch ein Thema, was einen immer wieder, vor allem wenn man Kinder hat, dann doch wieder einholt. Und ich kann sagen, ich weiß ja nicht, ob ich so persönlich bin, aber war der Tod deines Vaters die erste Konfrontation für dich mit dem Tod?
Ja, ich würde sagen, also so nah schon, doch schon. Mal kurz überlegen. Ja, ja klar. Ja, klar. Also natürlich die Urgroßeltern, das hat man dann so ganz dunkel in Erinnerung, die lebten noch, als ich Kind, ein ganz kleines Kind war. Das habe ich aber, da sind dann die Eltern zur Beerdigung gegangen und die Kinder gar nicht mitgekommen. Nee, ja. Das war die erste Begegnung. Und das, wie das alle kennen, die bedauerlicherweise auch so Krankheitsgeschichten im Umfeld haben, ist das ja vor allen Dingen ein Prozess und wie sage ich es diplomatisch oder um nicht zu sehr, nicht zu offen zu sein, dass es am Ende quasi sowas gibt wie, ach ja, komm, es ist eine Erlösung, ist natürlich kein schöner Gedanke, aber es gibt Krankheitsverläufe, wo man das dann irgendwann im Laufe der Zeit denkt, weil so einer langen, schweren Krankheit geht ja oft voraus eine totale Ungewissheit, Hoffnung, dass du Phasen hast, in denen es einem gut geht, dass man vielleicht neue Behandlungsmethoden erträumt und das, dann ist man in so einer ganz merkwürdigen Schwebe, auch nicht wie wenn man sterbenskrank ist, das war ja, also für die Krankheit war Leukämie, und das, da weiß man nicht, in welche Richtung das geht. Mhm. Und da ist, ich glaube, so eine Diagnose, das wird jetzt hier das ihr Ende sein, mutmaßlich, obwohl das, ich möchte gar nicht vergleichen, hätte man sich da manchmal gewünscht, sag ich mal so, aber ich war auch in der Pubertät und als Jugendlicher und so, wenn ich wenigstens wüsste, was passiert, aber man weiß ja nicht, was passiert, und es hätte alles sein können. Es gibt inzwischen auch so einen medizinischen Fortschritt, dass Menschen mit so einem Krankheitsbild eine individuelle Therapie bekommen und das einfach überleben, ne? Und das damit auch ganz normal alt werden. Das war bevor
30. Gibt es mit einigen Sachen HIV zum Glück auch inzwischen, ja. Oder Sachen, wo wirklich die Medizin vorangeschritten ist, was natürlich auch einen bitteren, traurigen Geschmack den Menschen gegenüber hinterlässt, die du halt verloren hast. Mhm. Und du denkst, hätte die Medizin nicht da ein bisschen schneller sein können. Ich komme auch auf dieses Thema, weil ich irgendwie jetzt gerade hier über diese Rentner nachgedacht habe. Wie ist es am Ende deines Lebens, wenn du so lange gelebt hast und der Tod näher kommt, ist er immer allgegenwärtiger? Wird er immer alles so Sachen, auf die wir jetzt keine Antwort haben werden?
Oder bist du so death-defying? Also wenn er immer allgegenwärtiger ist, du gewöhnst dich an alles. Also wenn der Tod immer beim Esstisch mitsitzt, weil du alt bist, dann ist er einfach irgendwann gar nicht mehr da. Man gewöhnt sich ja wirklich an alles. Wenn irgendwas immer da ist, dann ist es halt immer da. Dann ist es auch nichts Besonderes mehr. Vielleicht kommt da diese Scheißegale von älteren Leuten auch her, dass sie denken, ja, der Tod sitzt jeden Morgen bei mir und wieder einer gestorben und so. Ist doch fuck egal. Wen kümmert das eigentlich? Ich kann morgen weg sein. Ich hoffe nicht, dass dieser Gedanke noch schlimmer wird. Und jetzt schreibe ich nochmal eine Kolumne für die Welt, dass junge Leute gefälligst 3 Jahre Wehrdienst machen sollen. Ist mir doch scheißegal, ich bin 70. Raus, auf dem Weg nach draußen. So, kann ja sein, dass es daher kommt.
Kurz über den Tod, ich weiß nicht, aber ich war ja mal bei, das ist schon 10 Jahre her oder 8 Jahre in der Talksendung, 3 nach 9, ist das die Giovanni Di Lorenzo?
Giovanni Di Lorenzo, nicht zu wechseln mit Giovanni Zarella.
Nee, ich gebe mir jetzt extra Mühe, um nicht hier die Namen durchzubringen. Und wir haben uns nach der Talksendung kurz über alte Politiker, Helmut Schmidt ähnliches, unterhalten. Menschen, die sehr früh durch Kriegserlebnisse oder ähnlichen mit dem Tod konfrontiert worden sind. Und was er festgestellt hat, Menschen, die früh mit dem Tod, die haben halt eine Härte entwickelt dadurch. Ne? Es härtet dich nicht nur ab, sondern wenn der Tod allgegenwärtig ist, wenn du im Krieg bist und du siehst Kameraden sterben, siehst, wie Menschen ermordet werden oder kriegst das alles mit, dass das Leben eine andere Wertschätzung, aber nicht unbedingt zum Besseren, sondern zum Härteren hat, dass du ziemlich, ziemlich denkst, das Leben, wie schnell kann es vorbei sein? Und wir alle, die zum Glück sowas nicht erlebt haben, sage ich mal, die nicht in so einem Krieg, haben da vielleicht auch inzwischen einen anderen Blick drauf und vielleicht ist das Leben ein bisschen wertvoller für uns. Was heißt wertvoller? Wir wurden nicht so, also ich habe ganz früh auch eine Traumatisierung gehabt mit dem Tod. Da war ich 3 Jahre alt und das war eine der schlimmsten Sachen, die mich bis heute, also die mich auch immer noch, glaube ich, so meine Grundhaltung zum Leben bestimmt, zu gewissen Sachen so, ne? Und dass nichts bleibt, dass du dir nicht sicher sein kannst über irgendwas, dass du dir nie zu sicher sein sollst, dass das gerade für immer ist, was du gerade erlebst und so. Ne? Und dass das alles innerhalb von Sekunden weg sein kann.
So. Ich finde, traumatisierte Menschen sind gefährlich, denn sie haben keine Angst. Das finde ich so ein ganz, das fange ich wirklich so prechtmäßig an. Ich habe das letztens irgendwo gelesen, das stimmt, das bezieht sich nicht nur auf Tod, sondern auch auf Menschen, die Gewalterfahrungen haben. Ne? Also, gefährlich im Sinne von, dass die oft, ich sag mal, durch die Traumatisierungen, vielleicht ein bisschen auch eigene Seelenerforschung, dass du einfach gewisse Dinge durchgemacht hast und dann davon ausgehst, dass andere Menschen diese Empfindung zu diesem bereits Durchgemachten auch haben müssen. Und das haben aber die meisten Menschen natürlich nicht. Und deswegen ist das, finde ich, das ein wahrer Satz. Also traumatisierte Menschen sind, glaube ich, nicht alle, aber einige können sich durchsetzen. Es gibt auch Leute natürlich, wo das Trauma in die andere Richtung geht und in sich zusammenfallen. Da will ich gar nicht psychologisieren, aber vielleicht kommt es daher. Aber ich weiß noch, diese Kriegshärte bei einigen älteren Leuten, denen sah man das im Gesicht an, dass die schon sehr unangenehm, ganz furchtbaren Situationen mit dabei waren. Stimmt. Das ist auch ein interessanter Gedanke.
Ja, aber das würden wir, wie gesagt, jetzt fangen wir heute wieder an.
Das ist ja furchtbar, aber vielleicht ist es eine ganz gute Einleitung für das, was wir alles vorhaben heute.
Ich bin froh über meinen anderen Einstieg in die Sendung, also, dass wir jetzt die großen 5 und Metal am Mittwoch machen. Ich habe, was ich dazu noch sagen wollte, nee, komm, wir gehen mal rüber zum nächsten Thema. Ich sehe schon gerade, du hast mir 2 Screenshots geschickt, Jan.
Ich weiß nicht, einen Shitstorm losgetreten. Nicht ganz aus Versehen, also ein bisschen vielleicht, böse Neugier ist da schon mit drin gewesen, aber eigentlich war es nicht absichtlich. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass die Autorin, Schriftstellerin, Musikerin Christiane Rösinger, die dir auch ein Begriff ist natürlich, ein Begriff ist, dass die vor kurzem relativ öffentlichkeitswirksam und spektakulär ausgestiegen ist aus einem laufenden Tatortprojekt von dem Regisseur Dietrich Brüggemann, der Tukur-Tatort, weil auch der Keyboarder von Rammstein, Flake, in diesem Tatort mitspielen sollte, genauso wie sie. Und sie ist dann daraufhin ausgestiegen. Das hatte ich auch mitbekommen und hielt es eigentlich auch nicht für der Rede wert, bis mir dann irgendwie, glaube ich, Tage später wirklich das wieder in die Timeline gespült wurde. Und ich dachte, Moment mal, das ist ein Tatort von diesem Brüggemann? Ist das nicht der dieses, der in der Corona-Phase dann da schon schwer... Ja, wie sage ich diplomatisch? Der da so unterwegs war ich meine, der als Regisseur diesen Tatort dann führt und die Besetzung mit begleitet und das Buch mit begleitet und das eben macht und umsetzt, wusste denn die betreffende Autorin und Musikerin nicht, wer den Tatort macht? Also oder wurde das in Kauf genommen, aber dann war die rote Linie woanders?
Das verstehe ich nämlich daran auch nicht. Christiane Rösinger weiß ja, dass nicht Flake sich selber eingeladen hat, sondern dass da ein ganzes Team ist. Die sagen, geil, dass Flake jetzt hier ist von Rammstein und dass der jetzt dabei ist. Ich finde es erstmal grundsätzlich gut von ihr, dass sie dann nicht dabei sein will. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, die ganze Geschichte mit Corona, mit Dietrich Brüggemeier, da hat er sich bestimmt, da haben wir alle irgendwann, glaube ich, uns nicht gut verhalten. Und ich glaube, bei ihm kommt dazu, dass der halt ein Typ ist, der sich sehr um sich selbst, der sehr, sehr viel mit sich selber beschäftigt.
Anders als wir natürlich, meinst du?
Anders als wir natürlich. Mhm. Und da wirklich nicht gerade, auch nicht entgegenkommen, sondern da wurde so hart geschossen gegeneinander. Ich glaube aber, dass Serdar Somuncu und er, die haben da so ein Ding am Laufen seit der war da auch in der Sendung, da will ich gar nicht zu viel mehr drüber reden.
Diese Inszenierung
von Rösinger, ganz kurz, ich finde es echt fragwürdig, warum sie nicht die Strukturen dahinter fragt. Warum wird da eingeladen? Finden das die Leute cool, die da arbeiten? Finden die das geil, dass jemand von der Band, wo gerade echt lange drüber berichtet wurde, dass da sexueller Machtmissbrauch, sag ich mal, Macht benutzt wird. Und ist das alles so egal? Ist das so eine Haltung? Keine Ahnung.
Nein, kommen wir
zu dem Hauptding.
Stopp. Ich muss mal kurz meine Gedanken noch zu Ende, weil ich habe damit angefangen. Ich habe es dir gerade zugeschickt.
Du hast vollkommen
weil das Ding ist, das schließen sich halt mehrere Fragen an. Als ich dann erfahren habe, okay, das ist der Regisseur und ich möchte mich da gar nicht zu... Jeder kann machen Regie... Aufträge annehmen und auch Tatorte umsetzen, wenn die ARD das beauftragt, ist das ja da. Und trotzdem kann man doch trotzdem als jemand, der in dieser Welt unterwegs ist und künstlerisch tätig ist, selber Entscheidungen treffen, bei welchen Projekten man dabei ist. Und das eine, was ich eben wahrgenommen habe zuallererst, war diese Flake-Geschichte und habe das eigentlich so abgehakt. Und dann schloss ich aber, als ich dann erfahren habe, Moment mal, was? Und darüber wurde nie geredet. Und dann habe ich vielleicht den Fehler gemacht, so aus einer Mischung aus Neugier, misstrauischer Neugier, sag ich mal so, habe ich diese Frage dann auch in einem Netzwerk, wo ich wusste, da wird es nicht sofort hochgespielt, einfach mal in den Raum gestellt. Habe einfach nur geschrieben, bei Mastodon, Christiane Rösinger sagt ihre Teilnahme am Tukur-Tatort von Dietrich Brüggemann ab, nachdem sie erfährt, dass Flake von Rammstein mitspielt. Mit dem Regisseur war sie aber okay. War sie aber okay soweit? Fragezeichen. So, das war eine Mischung aus, ich weiß es wirklich nicht. Hat er sie gefragt, hey, ich mache einen Tatort, hast du nicht Lust mitzuspielen? Und hat sie dann am Set erfahren, dass da dann Flake auftaucht und hat dann daraufhin die völlig richtigen Konsequenzen gezogen? Ist das so passiert? Oder ist sie dann da einfach die ARD gefragt oder irgendeine Casting-Freundin oder ein Casting-Freund macht da doch mit und dann hat sie das vor Ort erfahren, wer dann da alles war? Das wollte ich einfach nur wissen und das habe ich einfach formuliert und dann ist es, ist nicht groß explodiert, aber zumindest so ein ärgerlicher, unversehentlicher Shitstorm.
Shitstorm ist es schon mal nicht. Da haben sich ein paar Leute zu geäußert. Ich glaube, ja, dass der,
also,
ich
sag
mal, 95% unserer Hörerschaft weiß nicht,
wovon wir überhaupt reden. Aber das, ich möchte mal die Gefühle off the chest bekommen. Dann mache ich morgens Instagram auf und da steht da irgendwie, Stefanie Sargnagel meldet sich aus Österreich und screenshottet meinen Post und schreibt da drüber. Und das fällt einem Typen dazu ein, der über 700.000 Euro im Jahr verdient. Und dann ich muss erstmal zusammen im Kopf puzzeln. Habe ich jetzt aus Versehen Stefanie Sargnagel in die Arme vom Business Insider und dem Springer Verlag getrieben, argumentativ, weil ich mich dafür interessiert habe, wie das überhaupt passieren kann, dass man als jemand, der aber weiß, was passiert, lass uns das mal nicht werten. Dass man als jemand, der quasi in der Kunstwelt unterwegs ist, nicht die Projekte checkt. Ich verstehe es einfach nicht. So. Man könnte auch sagen, ja, jeder muss sich der Konsequenzen seiner eigenen künstlerischen Entscheidungen Selbstbewusstsein und dafür Verantwortung übernehmen. Man kann das nicht outsourcen an einen Typen, an dem man alles outsourcen kann, so als Reuedeponie, wo man dann öffentlich sagen kann, ja, und weil du das jetzt exponierst, ist das eine Fragestellung, der man nicht nachgehen darf. Das ist schon eine spannende Frage. Dann irgendwie eine österreichische Komikerin Theresa Hosser sekundiert mit: Böhmermann, haben Sie dir eigentlich komplett ins Gehirn geschissen?
Und ich sag, auch ein starkes Argument.
Ja, und das sind immer so dann so Momente, wo ich denke, ja, sorry, ich ziehe die Diskussion aus der Öffentlichkeit zurück. Jetzt in diesem, in das mit dir verhandelt, hole ich sie wieder in die Öffentlichkeit hinein. Ich glaube, ich habe da aus Versehen auf irgendwas draufgetreten, was sowieso da schon lag, wo alle gehofft haben, dass da keiner drauftritt, weil diese Diskussion einfach auch müßig ist. Weil dann kommst du nämlich im nächsten Schritt dazu, ja, darf man denn mit Leuten, die sich in der Corona-Zeit, ich sag mal so ein bisschen als weirde Persönlichkeiten, mal ganz wertfrei zu sagen, herausgestellt haben, weiter als wäre nichts gewesen, zusammenarbeiten, oder muss man das in Zukunft einfach mit einkalkulieren? Und da gibt's wahrscheinlich auch verschiedene Schulen dran. Lars Weißbrot von der Zeit hat dann direkt, ja, hey, geschrieben, du wolltest doch auch verzeihen können und so, aber es geht gar nicht um Verzeihen. Wenn der eine verzeiht und der andere sich als der große Entrechtete inszeniert, nach dieser Geschichte und da eben nicht in sich geht und mal überlegt, ob es eventuell auch ein bisschen weird war, was er gemacht hat, dann ist das, glaube ich, keine Kategorie, die man, aber vielleicht auch doch. Ich
weiß Einsicht nicht. Ist generell eine Sache, die vielen großen, starken Künstler fehlt, zu sagen, ich habe mal einen Fehler gemacht oder sonst was. Ich glaube, da haben viele keine Stärke drin, das mal zu machen. Dietrich Brüggemann hat eine Band, die ist ziemlich gut, der macht nicht nur scheiß Sachen, der hat die ersten, ich glaube, der erste Tatort war auch noch ganz gut, irgendwann war mir das alles zu viel Kunst und gewollt, aber das ist ja auch Geschmackssache, das hat nichts mit seiner persönlichen Geschichte zu tun oder sonst was. Ich finde viel spannender eigentlich, um jetzt mal kurz weiterzugehen.
Gerne, bitte. Ich wollte es einmal mal loswerden.
Ich finde das auch alles richtig so. Christiane Rösinger hat bei den Lassie-Singern früher gesungen. Das ist eine ganz schöne Band. Die Message von der Band war immer: Liebe ist gar nicht mal so gut, denn das machen nur Idioten und so weiter und so fort. Und eigentlich fand ich das immer ganz charmant und ganz gut. Und ich selber habe gar kein Problem mit der.
Es ist schon einige Zeit her, dass wir etwas von Jenny Elvers gehört haben. Doch nun meldet sich die Schauspielerin umso lauter zurück.
Hey, hier ist Jenny Elvers. Ich bin zurück und ich hab Bock auf euch.
Dann holt sie nochmal richtig aus.
Für mich gibt's in Deutschland nur einen Podcast, der richtig real ist. Fest und flauschig.
Jetzt komme ich nämlich zu dem großen Ding, das, worüber wir eigentlich echt auch reden müssen, in der diesen großen Dialog.
Das ist völlig unabhängig voneinander, das muss man mal sagen. Das sind alles Dinge, wenn es kommt, dann kommt es richtig, die sich in dieser Woche...
Das ist jetzt unabhängig davon, aber ich habe dir vor 3 Tagen die unglaublich gute Taz-Zusammenfassung des Facebook-Dialog, der losgetreten wurde, nachdem der NDR eine Doku gemacht hat, eine zweiteilige über die Hamburger Schule. Ich erkläre euch mal den Anfang für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich habe ganz am Anfang den ersten Teil der Doku gesehen und vor einer Woche hier gesagt, die Verinnermüllerung dieser Doku. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass sehr viele Musiker der Hamburger Schule, der ich nie angehörig war, viel zu jung, ich habe immer nur Zaungasten, habe mir die Konzerte dieser Bands
angeguckt. Du hast die Bühnen für die zusammengeschraubt, sagen wir, wie es ist.
Nee, dafür waren die nie groß genug. Die haben immer einen kleinen, ich habe in großen Bühnen gearbeitet, die haben auf großen Konzerten gearbeitet, nie für die Hamburger Schule. Das war alles Pudels und Tempelhof, das waren alles, das ist auch jetzt, das ist nämlich auch so eine Sache, das ist keine große Bewegung gewesen, die Deutschland in Atem gehalten hat, sondern das war ein kleiner elitärer Haufen an Menschen, die geile Musik gemacht haben, aber auch wenig Leute an sich rangelassen haben, beziehungsweise nie das Gefühl veräußert geäußert haben, beziehungsweise ausgestrahlt haben, kommt alle her, wir sind die Hamburger Schule, wir nehmen euch alle mit. Und das alles ist in diesem neuen, also wirklich in der Taz hervorragend von, wie heißt der Ile?
Christian Ile ist der Autor.
Von Christian Ile zusammengefasst worden. Es gab auf Facebook, muss man noch sagen, auf Facebook letzte Woche ein riesiger Dialogsalat zwischen vielen ProtagonistInnen der damaligen Hamburger Schule, die sich nochmal dazu äußern. Alles losgetreten hat Bernd Begemann. Bernd Begemann hat einen Post gemacht über diese NDR-Dokumentation und dass sie, ich bring's mal kurz zusammen, der allerletzte Dreck ist. Das ist alles sehr hart gewesen, aber das so ungefähr hat er damit ausgestrahlt. Da gibt's eine eigene persönliche Empfindung von Bernd und das liegt natürlich daran, dass er die Hamburger Schule zum größten Teil, was heißt mitgegründet, stilprägend war für diese Bands und auch einer der allerersten war und sein Name eigentlich ganz logisch in den Zusammenhang fällt. Jetzt hat aber auch schon, also da haben sich alle gemeldet, Linus Volkmann, Mike Brüggemeier, also es ist wirklich ein, ich kenne alle Namen in diesem ganzen Gewirr, die da stattfinden und im Endeffekt muss man wirklich sagen, ist die gesamte Kultwelt, die man so, also ich als jemand, der sehr viele Leute da auch echt angehimmelt hat oder die ich als, was weiß ich nicht, ich würde sagen Idole oder als Inspiration, aber doch Leute, die ich sehr geschätzt habe, die ich abends gesehen habe und mich nicht mal getraut habe anzusprechen, die alle kommen da zu Wort und auf einmal wird das alles ganz klein, ganz provinziell, fällt in sich zusammen und man sieht aber alles nur Menschen mit Verletzungen, jeder will gesehen werden, jeder will geliebt und geschätzt werden. Und sich das aber durchzulesen und diese ganzen Dynamiken, das hat wirklich die größte Unterhaltung, die ich seit langer Zeit erlebt habe.
Ja, sehr unterhaltsam, sehr speziell, ein sehr sperriger Text, weil es, das finde ich wahnsinnig bewundert, also beim Durcharbeiten der Texte, hervorragende Formulierung. Also man merkt, man hat es mit Menschen zu tun, die wirklich jahrzehntelang fantastische Texte geschrieben haben und auch so ja, denken
sehr
und sprechen.
Viele auch, ich, das muss man sagen, in dieser Diskussion stecken wahnsinnig viele gute, interessante Ansätze und auch ganz viele Sachen, die über die ich lange nachdenken musste.
Ja, so, und die immer noch im Raum stehen bleiben werden, wenn das alles wieder vorbeigezogen ist. Nichtsdestotrotz, mir hat es auch, also zum einen spannend ist, glaube ich, das richtige Adjektiv, wenn man sich das durchliest. Mhm. Man denkt die ganze Zeit spannend. Spannend. Ja. Also sowohl wie es aus Bernd herausbricht, also wirklich als wäre da so ein, also ein als hätte jemand vor 10 Jahren so Mentos in so eine Cola Light Flasche getan und dann zugeschraubt und es hat sich immer weiter, ist immer mit mehr Druck drauf und auf einmal platzt es da raus und dann platzt es aber bei anderen auch raus und genauso spannend ist Texte zu lesen und Antworten zu lesen bei Leuten, wo es auch raus sprudelt, aber sie es schaffen, das in den Text zu integrieren, dass es nicht wirkt, wie unter Druck sie stehen. Das ist ja auch manchmal so, ne? Also, dass du in Nebensätzen nur siehst, was für Animositäten und welche Fronten da untereinander langlaufen, wie alte Feindschaften, alte Beziehungen vielleicht wieder auf einmal eine Rolle spielen in einer fucking Facebook-Diskussion über einen fucking Film vom Norddeutschen Rundfunk, zweimal 30 Minuten.
Ja. Alter, so. Und hätte ich das gewusst, dann hätte ich meine Kritik, die ich hier gesagt hätte, gar nicht geäußert.
Never.
Weil ich habe nicht, never. Hätte ich nämlich gar nicht, weil das ist ganz schnell jetzt auch, es ging ganz schnell darum, es ist eine Regisseurin, Natascha Geier, die das gedreht hat, liebe Grüße, die wurde ganz hart angegangen, sagen andere. Andere wiederum sagen, wieso? Man will Gleichberechtigung, man darf eine Frau genauso angehen wie ein Mann und das ist alleine ein Thema. Was ich aber den spannendsten Punkt finde an dieser ganzen Diskussion, ist wirklich die Feminismusdebatte, die da stattgefunden hat, weil das ist eine Sache, die ist es immer, ich muss vorsichtig sein, wir sind hier zwei Männer, die über Feminismus jetzt reden, das dürfen wir nur zum gewissen Teil, es kann immer nur falsch sein, da kann ich immer nur aufs Maul fallen jetzt dabei. Ich habe nur diese, es gibt da, viele Frauen sind auf alle Fälle in diesem Gespräch, in diesem Dialog. Manche sagen, das war eine Männerwelt damals und die Frauen waren nur nettes Beigestell. So habe ich persönlich, wenn ich das mal sagen darf, diese Hamburger Schule, in der ich teilgenommen habe oder als Gast da war, nie empfunden. Im Gegenteil, es war für mich von allen Szenen, in die ich damals rumhänge, Punk, Heavy Metal, kiffende Freunde, alles Mögliche. Weißt du, was ich meine? Das ist ja keine Szene, aber alles Mögliche. Die Szene, wo am meisten Frauen stattgefunden haben und am meisten auch starke Persönlichkeiten waren und wie ich das eben gerade schon gesagt habe, die ich abends getroffen habe und Bernadette Hengst oder sowas oder auch Nixe, die habe ich alle gesehen, aber für den hatte ich unheimlich Respekt. Ich war aber auch noch deutlich jünger als die und habe die auch oft live mit ihren Bands gesehen und fand die eigentlich immer ziemlich stark, so als Person, so. Und das habe ich in keiner anderen. Ich bin mit meiner damaligen Freundin, die absoluter Fan von Die Braut ins Auge war, zu den Konzerten gegangen. Und ich finde, wenn es irgendwo sowas gab wie einen Ansatz von, hier geht es auch um Frauen und sowas, dann war das in der Hamburger Schule. Deswegen finde ich von Knarf Röllem, das muss ich einmal sagen, Frank Möller, Knarf Röllem, der dann irgendwann sagt, das war ein scheiß Männerverein und so, finde ich ein bisschen abwertend und der Sache nicht gerecht.
Naja, aus heutiger Perspektive Zeit, nachvollziehbar. Natürlich hat sich die Welt weitergedreht und das war für damalige
in der heutigen Perspektive, ganz kurz noch. Ja. Und das ist das Problem. Und dann sagt, ich weiß nicht, ob wer das genau sagt, sagt eine, ich glaube, es ist das Nächste, die dann sagt, das ist so ein bisschen, dass man den Frauen, die damals Feminismus gemacht hat, und das ist halt so ein bisschen das Dilemma unserer Zeit oder generell, alles dreht sich weiter. Und das ist auch das Problem der linken Szene. Die Leute, die damals links waren, und das ist immer so, wenn du in einer Subkultur bist oder in solchen Strukturen bist, dann willst du als erstes mal deine alte Welt verbessern. Und dann sind die, die damals da waren, nicht mehr so gut. Und für das, die damalige Zeit war das aber wichtig. Und denen wird sozusagen ihre Geschichte kaputt gemacht, indem man denen sagt, ihr wart ja alle noch gar keine Feministen. Oder irgendwo schreibt eine Frau, es kommt so rüber, als wenn der Feminismus erst seit vor 2 Jahren entstanden ist und wir jetzt alle erst erweckt worden sind. Aber wir haben in den 90ern schon starke Frauenbilder gehabt. Es gab auch in den 70ern, ich glaube, es sind immer Wellen und Phasen der Gesellschaft, wo Feminismus, in den 70ern war es eine große Sache, in den 80ern wieder weniger, in den 90ern dann doch wieder mehr. Und das alles kann ich jetzt hier auch nicht irgendwie beurteilen oder sonst was. Ich sehe nur das Dilemma an dieser ganzen Situation vor allem.
Ja, und wie sich in dieser Diskussion dann eben so inhaltliche Punkte, die total spannend sind, vermischen mit dann eben doch sehr menschlichen Motiven. Ja. Also auch Argumente dann eigentlich so als Treibstoff weniger den Inhalt haben, als eher so persönliche Verletzungen oder auch eine Rangfolge und eine Hierarchie, die jetzt irgendwie so 30 Jahre später bei Facebook ausgefochten wird, auf dem Rücken eines wichtigen Themas und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass alle einfach 30 Jahre weiter sind. Und man versucht aus der heutigen Perspektive die Zeit damals zu beurteilen, neu zu beurteilen, an dem, was heute ist, zu messen. Und das ist wahnsinnig spannend. Mich hat vor allen Dingen, das ist sehr ungerecht, weil ich, anders als du, die Hamburger Schule, ich bin erstmal ein bisschen noch ein jünger als du und ich habe die Auswirkungen der Hamburger Schule wirklich nur so als, es war in Hamburg, hat es Wellen geschlagen über ganz Deutschland und die Wellen sind bei mir wirklich dann nur noch ganz abebbend, embedded in der Popkultur, schon quasi als daseinend angekommen. Also ich habe das nie als was Neues, eine Erweckung empfunden, sondern das war halt immer da. Das waren einfach, für mich waren das krasse Songs, Viva Viva 2 liefen, wo ich dachte, ey, wer ist... was hat dich bloß so ruiniert? Was ist das denn für eine Idee? Mega geil, tolles Video, irgendwie smart. Und aber die Ecke hat sich mir dann schon nicht vermittelt. Und am ehesten habe ich noch Dokutronic und dann später Blumfeld mitbekommen. Und Blumfeld mir auch echt im Nachhinein erschlossen. Aber ich finde dann zu sehen, weil ich so viele Musiker kennengelernt habe und Menschen kennengelernt habe, für die diese Hamburger Schule so wichtig ist und für die auch eine Autorität hat, die ganz schwer auf drückt, weil das alles wahnsinnig schlaue, distinguierte, ein bisschen schnöselige Leute verkopfte,
auch in sich selbst drehende Leute.
Ein bisschen dünkelhaft.
Alle Musiker.
Ein bisschen dünkelhaft. Wer ist Teil der Hamburger Schule? Wer darf sich heute so nennen? Dann haben Leute das Label benutzt, die damals in der aktiven Zeit das jemals immer von sich gewiesen hätten. Auf einmal wollen sie es erfunden haben. Also das sind so Diskussionen. Und für mich als jemand, der noch weiter entfernt davon ist und der immer nur diese Last mitbekommen hat von anderen Menschen, die Hamburger Schule eben auch hinterlassen hat, auch auf Kreativen hinterlassen hat. So ein bisschen so bei mir wie nach Harald Schmidt, wenn jemand 15 Jahre lang behauptet, der einzig gute Late-Night-Moderator zu sein, kannst du das Genre entweder beerdigen und dir eine andere Perspektive suchen oder du musst einen Weg finden, wie du das irgendwie neu erzählen kannst, dass es trotzdem für dich funktioniert. Und das hat, glaube ich, viele Musikerinnen und Musiker beschäftigt bis heute. Also ich kenne viele Leute, die aktiv an Alben arbeiten, die nie irgendwas abgeben oder fertig werden, weil sie immer denken, ach, was hätte ... dazu gesagt? Kann ich keinen richtigen Namen sagen. Das setzen sie hier ihre Hamburger Schule Autorität ihrer Wahl ein. Und da habe ich dann gedacht, das Spannende ist das Menschliche. Und denk wieder an den Valentin-Satz, der, glaube ich, nicht mal von ihm ist. Alle Sachen haben 3 Seiten. Eine gute, eine schlechte und eine komische. Und die komische ist dann eben doch zu sehen, dass das Menschliche am Ende durchbricht. Und
Es ist voll krass, Leute zu sehen und auch ihre Empfindung da zu lesen in diesem Facebook-Dialog, die man sehr lange doch sehr bewundert hat oder beziehungsweise auch seine Distanz hatte. Und da merke ich auch, was vielleicht letztendlich dieses Hamburger Schule-Konstrukt wirklich zum Fall gebracht hat. Und zwar dass es nach außen halt so wirkte, wir sind ein elitärer Verein und wir lassen hier auch nicht jeden rein. Und dass das vielleicht der Grund ist, warum das dann irgendwann auch irgendwie den Leuten zu viel war, weil man so dachte, ja, das ist so eine Verschnöselung, also so schnöselige Leute, die auch immer alles besser wissen. Und ganz ehrlich, ich liebe das ja, mit Leuten Musik polizeimäßig zu reden, was ist gut, was ist schlecht. Da waren ja wirklich heiße Diskussionen und da waren auch politische Diskussionen. Was man dieser Doku einfach, und nochmal kurz darauf zurückkommen, nicht vorwerfen kann, es ist von Natascha Geier, einer Frau, die in dieser Zeit auch gelebt hat, die ihren ganz subjektiven Eindruck hat. Und das ist vielleicht das, was viele vergessen. Es ist keine Doku über die Aufarbeitung der gesamten Hamburger Schule. Das wäre nämlich viel umfangreicher und das bräuchte eine 2,5-Stunden-Doku. Was ich halt schade fand, ich dachte so, hoffentlich gibt es nochmal einen guten Filmemacher jetzt, der mal eine richtige Doku über diese ganze Zeit macht und auch wirklich alle Leute reinholt. Das war alles nicht richtig historisch zusammengesetzt.
Aber Meinung sie ist im On zu sehen, sie ist vor der Kamera zu sehen, natürlich nicht. Sie erzählt doch, der erste Satz ist, die Hamburger, bin in der Parallelklasse gewesen, ich schaue mir das von fern an. Aber die Autorität, die Hamburger Schule ausgestrahlt hat und immer noch ausstrahlt, und die Behauptung, dass Kunst oder die Kunst, wie die da verstanden wird in dieser Gruppe, auch wenn es vielleicht nicht explizit so artikuliert ist, auch immer was Autoritäres hat, so nach dem Motto, wir zirkeln uns hier ab und das ist jetzt Kunst und das da drüben nicht. Das ist ein bisschen, so funktioniert halt Kunst nicht. Du kannst nicht bestimmen, wer sich inspirieren lässt von dem, was du machst. Du kannst nicht, sobald du auf der Bühne bist, ist das der Welt geschenkt. Das ist total hart, dass man das eben nicht unter Kontrolle hat und dass du eben, im Worst-Case-Szenario singt dann die CDU an Tagen wie diesen von Campino auf der Bühne von den Toten Hosen und dann muss sich Campino aufregen. Und dann wartest du 10 Jahre und ist er Professor und ist dann ganz froh dann doch, dass es nur Angela Merkel Kanzlerin war und nicht Friedrich Merz. Also das, Dinge verändern sich einfach und alleine aufhalten zu wollen, wer mit der Kunst, die man auf der Bühne macht, etwas macht, ist mir zu autoritär und das finde ich immer ungerecht und ich weiß, wie viele Leute das so gehemmt hat, wie viele Leute auch wegen der Hamburger Schule nicht nur gute Künstler geworden sind oder Künstlerinnen, sondern wie viele Menschen wegen dieses schweren Gedankens auch niemals Kunst gemacht haben und ich finde das sehr deutsch, was da passiert. Oder passiert ist und am Ende dann auch sehr deutsch, dass das dann 30 Jahre später wie wirklich so rausbricht bei fucking Facebook. Was jetzt auf jeden Fall passiert ist und weswegen wir da auch so lange drüber sprechen und warum ich mich ärgere über den Kaffee. Also wir haben uns da, bei wenigen Dingen schreiben wir uns in der Woche so viel hin und her wie bei sowas. Das ist wirklich einfach. Das war einfach. Ich habe 2-mal durchgelesen, ich konnte das gar nicht glauben und spannend ist wirklich das richtige Adjektiv. Es ist einfach spannend, sich das anzuschauen.
Es ist spannend und es hat wirklich viele tolle Ansätze. Auch viele Leute, wo ich so Namen lese, denke, Mensch, die gibt's ja auch noch, die Person, habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Genau. Ganz liebe Grüße, denke ich, dann will ich jetzt die ganzen Namen nicht sagen, weil manche haben sich auch wieder rausstreichen lassen. Das Allerbeste ist, ich darf es eigentlich nicht sagen, aber ich mach's trotzdem, weil ich liebe ihn sehr. Und Olli Frank, der Manager von Blumenfeld, weißt du?
Ja, von der Dachterrasse.
Ja, auf seiner Dachterrasse, der übrigens ein super Typ ist und mit dem man auch wirklich tolle Gespräche führen kann und sich toll streiten kann und mit dem ich immer noch im regen Kontakt bin und der auch immer, ich hoffe, bis an mein Lebensende mit mir Gespräche führen wird darüber, wer geil und scheiße ist. Und
allein so, ne? Schon deswegen, mich als Kunden nicht zu verlieren.
Erstmal das und zweitens aber auch, weil du so eine Leute brauchst. Du brauchst auch so eine Leute wie Christoph Schreuf, der leider verstorben ist, der immer eine Meinung hatte und immer eine starke Meinung hatte, mit dem du dich am Tresen abends unterhalten konntest über irgendeine Band und der dir erklärt hat jetzt ganz genau, warum das jetzt der Scheißweg ist, wenn du den Weg wählst und so. Und das alles hält es, das ist auch wichtig sowas, es ist auch toll, dass es sowas gibt. Das kann man natürlich jetzt in der Retrospektive gerne als schnöselige Jungs, die immer alles besser wissen, aber Jungs sind so und Mädchen sind aber auch inzwischen so. Es ist nicht so, dass es nur eine, also wir lieben es über Musik, es ist auch alles, was wir hier oft reden, eine subjektive Annummer und Leute regen sich drüber auf, aber das ist doch die Würze. Wollen wir nur Allgemeines immer reden? Jedenfalls hat Olli Frank, habe ich gestern angerufen, habe ich ihn und meinte, ich habe dich in der Diskussion vermisst. Und dann hat er gesagt, oh, ich war voll mit drin, ich habe nur alles löschen lassen. Das fand ich so ehrlich und so gut. Und dann habe ich gedacht, scheiße, dass ich da zu spät bin. Aber das ist nun mal so, ich finde, im Alter kommt dann auch wieder, sind wir wieder bei dem anderen Thema Alt, Tod und sonst was, Verbitterung mit drüber. Und ein paar Leute in dieser Hamburger Schule sind einfach auch Nerds oder sonst was oder gehören meiner Meinung nach auch gar nicht dazu. Und nochmal auf Christiane Rösinger zu kommen, die war schon immer anti und schon immer dagegen. Das ist ihr Trademark mit ihrer Musik oder sonst was. Liebe ist scheiße, Leben ist schwierig und sonst was. Und als sie dann da sagt, ja, Blumenfeld, die haben ja alles nur abgeschrieben oder zusammen. Nee, haben die nicht nur. Das ist eine ganz also das ist wirklich diese, die auf die Band lasse ich nichts kommen, vor allem auf die Arbeit von Jochen Distelmeier. Und das dann mal so ganz kurz runter zu putzen, da spricht auch immer so ein bisschen Neid mit drin. Und daran merke ich, und das ist das Schöne, vielleicht all diese Leute, die ich sehr bewundert habe für ihre Eloquenz,
und
für
immer
ihre
noch bewundere.
Art und Weise. Und auch immer noch bewundere, immer noch und auch immer noch schätze und auch immer noch eine Lassie Singers Platte auflegen werde. Auch die sind im Endeffekt, wenn der Vorhang fällt, alles empfindliche Menschen mit Wünschen, mit wollen gesehen werden, wollen das und das. Und so ist es nun mal, weißt du?
Machen Fehler und ärgern sich darüber. Und theoretisch gut, das war noch nie das Motto von Olli und mir. Also wir sind Praktiker leider. Das sorgt dafür, dass wir beide auch viel Quatsch machen natürlich, aber
und eine Sache auch noch, ich finde es gut, dass Christiane Rösinger, Endeffekt finde ich es jedenfalls gut, dass sie das abgesagt hat.
Finde ich auch gut. Ich will trotzdem wissen, warum man das nicht hätte einfach ahnen können.
Wahrscheinlich hat Dietrich Brüggemann mal ein Video für sie gedreht und die waren abends öfter mal was trinken und den kann sie nicht an Kahn pissen. Das ist ja auch immer noch so.
Muss man ja auch gar nicht. Man muss ja gar nicht so weit gehen, dass man da, das muss man gar nicht so weit kommen lassen. Meine Güte.
Also ich würde ihn schon gerne dafür an Kahn pissen, dass er meint, dass er einen von Rammstein jetzt unbedingt im Fernsehen wieder publik machen muss. Ja. Finde ich schon irgendwie eine Scheißnummer.
Um die Diskussion in Gang zu bekommen. Ey, das ist nicht das Thema. Wir sind theoretisch gut, ist nicht unser Motto. Was wir auf jeden Fall gemacht haben mit großem Aufwand, und das sage ich jetzt, wo es noch nicht ganz fertig ist oder ich erst ein Drittel fertig habe. Wir finden diesen Text von Christian Ihle so toll und finden das so spannend und glauben, dass das eigentlich über das Taz-Block hinaus irgendwie was sein muss. Es ist eigentlich eine selbstgebaute Bühne im Digitalen. Die Protagonistinnen und Protagonisten von damals oder auch nur die Beobachtenden sprechen über eine Doku. Das ist ein nichtiger Anlass, aber das sind natürlich gewaltige Personen und gewaltige Gefühle und Gedanken. Und wir haben uns gedacht, wir sollten das nicht einfach so an uns vorbeiziehen lassen und haben ein Hörspiel gebaut aus diesem Text. Der Text heißt Diskurs, Rock Diskurs, Hamburger Schule Gate, eine Oral History in 7 Kapiteln von Christian Ihle, das ist der Originaltext, und was wir jetzt daraus machen, ist ein Hörspiel in 7 Kapiteln von uns beiden und auf Basis des Textes von Christian Ihle, damit ihr so ein bisschen zumindest ahnt, worum es geht, ist eine kleine Einleitung, ein anderer Text vorne, und ansonsten ist das eigentlich ziemlich genau der Text, der auch im Taz-Blog steht, zum Nachhören. Dieses Hörspiel, das sage ich jetzt im Unwissen darum, ob es das wirklich, ob ich das schaffe. Ich muss es nämlich selber machen.
Du willst nicht, dass ich mitschneide.
Ich
schneide auch.
Du hast alles schon eingeladen. Also Olli und ich, wir sprechen mit verteilten Rollen. Auch wir haben da die Bandbreite unserer verstellten Stimmen. Wir wollen das auch nicht überstrapazieren, und zu quatschig soll es auch nicht werden, weil man soll ja schon die klugen Gedanken weiterhin durchscheinen sehen. Wir sprechen alle ProtagonistInnen selbst, wir zwei, und das Ganze ist produziert zum Anhören in 7 Kapiteln. Das Ganze gibt es ab heute, direkt hier im Anschluss an diese Folge, könnte also einfach eine Sonderfolge von Fest und Flauschig. Die ist aber nur, weil wir nicht wollen, dass das einzementiert wird, sondern wie es internetflüchtig ist, für 7 Tage erhältlich, und danach ist das wieder verschwunden, bis der Deutschlandfunk kommt und sagt, wir kaufen euch das für 500 Euro ab und senden das nachts um 1 nochmal. Dann gerne. Also wenn ihr mögt, hört euch das gerne mal an. Es ist, ich sag mal, anstrengend gewesen, das durchzuarbeiten und anstrengend, das zusammenzuschneiden und anstrengend, das überhaupt nachzuvollziehen. Und es wird wahrscheinlich auch nicht gelingen im Hörspiel, aber dafür ist es nicht gedacht, sondern näher, vielleicht als Näherungswerk an das viel größere Werk der Leute, die darin vorkommen und sich von einer Seite zeigen, von der wir sie noch selten gesehen haben, sag ich mal
so. Ja, beziehungsweise manche von den Menschen werdet ihr nicht kennen, trotzdem, es ist wirklich interessant. Es sind wirklich auch wirklich gute Sachen dabei, wirklich interessante Sätze und Ansichten, und man kann auch dieses Gespräch auf, vielleicht in 10 Jahren gibt's das dann über die Hip-Hop-Szene auch nochmal. Weißt du, was ich meine?
Das ist ja
nur allzu menschlich, dass ich eine sogenannte Szene. Ich habe dann versucht, mit einem Freund aus dieser Zeit zu connecten und habe ihm gesagt, ey, ist das alles eitel? Und er hat mir daraufhin geschrieben, ey, stell dir mal vor, ich kann das alles verstehen, Olli. Stell dir mal vor, in 10 Jahren macht jemand eine Doku über die Geschichte des Podcasts und du und Jan würden nicht da drin vorkommen, sondern Joko und Sophie Passmann wären auf einmal die Erfinder. Das wird dich doch tierisch aufregen, vor allem du, der so nah am Rand gebaut ist. Also so am Rand. Und ganz ehrlich, und das sage ich dir jetzt, Ich sterbe und nach mir die Sinnflut, ist mir scheißegal. Und wenn ich hier auch noch so Witze machen würde, hier einen Sportplatz für mich aufbauen oder sonst was, mein Gott, wir sind eine Unterhaltungssendung. Was irgendwann ist und ob ich in die Geschichtsbücher eingehe für meine Podcast mit dir oder sonst was, ist mir scheißegal. Mir ist es wichtig, dass ich irgendwie meine Familie durchbringen kann, dass ich irgendwie gute Arbeit leiste und dass ich den Leuten, die irgendwie seit Jahren einen folgen, irgendwie, dass man mit denen zusammen diesen Weg geht. Solange die Bock haben, du kannst keinen Fans, keinen Menschen aufzwingen, wie lange sie dich gut finden. Irgendwann hängt dir alles zum Hals heraus. Und da sind wir wieder bei diesem Todding, wo wir am Anfang sind. Meine Geschichte, um es mal ganz kurz zu sagen. Meine Oma hat einen Herzinfarkt gehabt. Mhm. Und das war so schlimm und ist die erste Erinnerung meiner Kindheit.
What?
Meine Oma...
Das hast du noch nie erzählt.
Nee, habe ich auch noch nie erzählt, weil ich es auch ungern erzähle. Aber irgendwie bin ich heute, weil ich heute sowieso auch momentan so ein bisschen in Alarm bin und habe dann mit letzter Kraft den Notarzt angerufen. Ich weiß, dass das die längste 5 Minuten meines Lebens waren. Und ich saß da und ich war so verzweifelt, weil diese Frau mir so viel bedeutet hat. Und dann ist der Notarzt gekommen, sie hat einen Herzschrittmacher bekommen, hat das überlebt. Aber diese Unsicherheit in meinem Leben, dass alles vorbeigeht und dass das, was du am meisten liebst und so, dass das ganz schnell verschwinden kann. Das ist ein prägendes Gefühl meines Lebens, dass nichts, was ich habe, was für immer bleiben wird und so. Und dass ich auch ganz früh diesen Menschen verlieren musste. Und deswegen bin ich, was sowas angeht, ist mir scheißegal, was mir nach mir ist. Ist mir auch scheißegal, ob irgendjemand nochmal schreibt, Olli Schulz war der Größte oder war ein Arschloch oder so. Ich kann nur jetzt leben und ich kann nur jetzt das tun. Und mein Grundgefühl ist immer, alles kann verloren gehen und zwar ganz, ganz schnell. Und deswegen ist mir auch, ich bin nicht eitel. Ich bin auch, glaube ich, nicht so narzisstisch, dass ich alles um mich drehen muss und sonst was. Ich kann sehr gut mich zurückziehen, auch wenn das jetzt nicht so doof klingt oder so. Aber ich glaube daran, dass das... Du nimmst nichts mit und das ist einfach das Leben jetzt gerade. Und
alle Wünsche werden klein, gegen den gesund zu sein. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und am Ende, each other is all we got.
Am Ende, und weißt du, was ich heute Abend mache? Heute Abend muss ich mich auch verabschieden. Heute Abend gehe ich nämlich zu NoFX, meiner Lieblingspunkband der 90er Jahre. Und die spielen heute Abend in Berlin ihr Abschiedskonzert. Und NoFX, die habe ich 1991 im Störtebeker, jetzt geht es auch wieder zurück nach Hamburg, im Störtebeker gesehen. Vor 80 Leuten, im kleinen, verfickten Störtebeker. Eine Woche danach habe ich Green Day im Störtebeker gesehen. So alt bin ich. Das war damals in der Hafenstraße, in Laden. Und ich packe jetzt Kill All The White Men von NoFX auf die Liste und packe von Captain Beefheart, Hothead auf die Liste und von J.J. Cale. Heute geht's mal, sorry, heute sehr männerlastig die Musikliste. Nächste Woche dann wieder anders. J.J. Cale mit Money Talks. J.J. Cale, ein Typ, der hat Cocaine geschrieben, was dann Eric Clapton groß gemacht hat. Der coolste und entspannteste Musiker. Ich liebe die Musik von J.J. Cale. Wenn mir alles zu viel wird, lege ich eine J.J. Cale-Platte auf. Und wenn ich mal richtig gestresst sein will und richtig, dann höre ich Captain Beefheart. Captain Beefheart war nicht nur Musiker, war ein Maler, war eigentlich ein Anti-Musiker. Von Frank Zappa produziert ziemlich atonale, irre, aber irgendwie richtig geile Musik. Und als Ende der 70er Jahre Tom Waits in seinem ersten kreativen Loch stand, hat er irgendwann Captain Beefheart gehört und meinte, sowas will ich auch machen, abstrakt. Kunst hier, da, war ein großer Einfluss für den zweiten Teil der Karriere von Tom Waits. Und wenn ihr wirklich mal abgefahrene Musik hören wollt, hört mal schöne Captain Beefheart-Platte. Captain Beefheart, J.J. Cale und NoFX sind von mir auf der Fidi- und Bumsi-Liste. Hast du auch noch was?
Ja, ey, auf jeden Fall. Ey, weißt du was? Ich muss aber kurz kontrollieren, ob dieser Song nicht schon drauf ist. Ich glaube, ich habe ihn einmal schon raufgenommen, dann hat ihn irgendwie jemand wieder runtergenommen, weil er, glaube ich, nicht in irgendeine Spotify-Algorithmuslänge passt oder weil du die interveniert hast. Ich muss kurz schauen, warte. So. Ach, es ist schon drauf. Da ist schon drauf, es steht auch da. Dann kann ich nur auf Songs verweisen, die bereits drauf sind. Ich darf euch bitten, die folgenden Songs auf der Feeding Bumsi Playlist nachzuhören. Los geht es mit Jenseits von jedem, 14 Minuten 30 von Blumfeld. Mein System kennt keine Grenzen von Old Nobody, 3:33, ein bisschen kürzer. Dann gibt's einen kurzen Dip in 1000 Tränen tief. Zur Selbsterforschung. Und komm, und weil es jetzt nicht drauf ist, es ist nicht drauf, dann packe ich noch drauf außerdem den Song Apfelmann. Als allerletzten Song, der ist, glaube ich, dann doch drauf, weil der von Jochen ist. Murmel.
Murmel ist schon drauf.
Ist nicht drauf. Nein, ist nicht drauf.
Nee, echt nicht.
Dann
das ist richtig. Das ist aber richtig langer Distelmurmel. Obwohl, dann müssen wir jetzt auch mal um die Hamburger Schule.
Halt, stopp, lass mich kurz die Murmel begründen. Kurz nur. Weil es, die letzten, den vom Hetero-Album ist nichts drauf, weil mir das zu schwülstig ist. Sorry, das ist mein persönlicher Geschmack. Und ich möchte das verknüpfen mit einer ganz großen Bitte an alle Leute, die Kunst, öffentlichen Kunstdiskurs betreiben, sich öffentlich äußern, und das auch selbst, nämlich selbstkritisch auch für mich an und möchte es einmal offen formulieren, um mich in Zukunft daran messen zu lassen, also öffentlich. Kunst zu machen und Kultur zu machen bedeutet natürlich auf der einen Seite immer Distinktion und immer aufpassen, dass man nicht keine Scheiße baut und dass man weiß, was gut und was schlecht ist. Aber das bedeutet auch, aware dafür zu sein, dass wenn man auf einer Bühne steht, gesehen wird von Leuten und mit allem, was man tut, und wenn die Bühne auch keine aus Brettern ist, sondern eine publizistische, dass man trotzdem mit all dem, was man tut, eine Wirkung hat auch auf Menschen, die vielleicht noch nicht Kunst machen oder Kunst machen möchten. Und der Gedanke, der ist mir sehr wichtig, deswegen sage ich ihn nochmal, ich glaube, die Hamburger Schule hat ebenso genauso viele Menschen inspiriert, wie davon abgehalten, Kunst zu machen. Und das ist sehr bedauerlich. Und man
das
kann.
Das ist ein guter Satz. Ich finde, das ist ein gut. Fasst einiges gut zusammen. Finde ich gut.
Und ich finde, ich würde mir wünschen, Kultur und Kunst nicht, dass da nicht nur der Distinktionsgedanke und der geliebte Dünkel auf eins steht, wieder sehr deutsch, sondern dass man vielleicht über seinen Schatten springt. Vielleicht ist ja auch gar nicht so groß, der Schatten, oder vielleicht hat man sogar Freude daran, gerade wenn man älter wird, zu sehen, was andere Leute, die nach einem kommen, können und wie gut die sind, und völlig uneigennützig dafür zu sorgen, egal welchen Geschlechts sie angehören und was sie so machen, ob man selber das auch so machen würde, zu befördern, dass die Möglichkeiten haben, das irgendwie weiterzutragen. Von einem selber bleibt sowieso immer irgendwas hängen. Das lässt sich gar nicht vermeiden, ob die Person einen jetzt gut findet oder nicht. Auch in Abgrenzung entsteht ja irgendwie was Neues. Aber warum nicht mal Kultur als das denken, was es eben ist, als evolutionärer Prozess, der aufeinander aufbaut, und das akzeptieren, dass das so ist. Und dieser komische Gedanke, wenn ich weg bin, ist hier nichts mehr. Das ist richtig scheiße. Das finde ich, das kommt richtig aus dem tiefsten Inneren. Das finde ich so scheiße. Auch in der Fernsehbehauptung, das Genie, nach ihm kam nichts mehr. Nach ihr wurde nie wieder eine Schlagersängerin so groß. Never, no way. Wenn du weg bist, bist du weg, Alter. Nach Angela Merkel kommt Olaf Scholz und keiner redet mehr von Angela Merkel. Klammer dich nicht an deine Macht. So.
Klammer dich nicht an deine Macht. Wir labern schon 50 Minuten, Jan. Das wird heute so eine Sendung
sein. Nee, weißt du, was wir jetzt gleich machen? Wir machen gleich die Outro-Musik. Und dann sollen die Leute, wenn ihr das nicht reicht mit Fest und Flauschig, reinhören ins Fest und Flauschig Hörspiel, was es nur für 7 Tage gibt bei Spotify. Ich muss mit Daniel noch sprechen, wie wir das mit den Rechten machen. Ich habe dem Christian gesagt, wir möchten das gerne nur für eine Woche machen. Und wenn das dann eines Tages, damit es kein Werk wird, sondern sich versendet, wie sich das auch gehört, weil die Basis von all dem ist etwas, was sich versendet, nämlich das Menschliche, der Furz im Digitalen, aus dem wir das gebaut haben. Und das ist schnell produziert, aber mit Liebe. Und ich hoffe, ich stoße nicht noch einen Kaffee um. Hab ich schon erzählt, dass ich eine Steckerleiste kaputt gemacht habe? Ich habe hier mit einer Kabel.
Ja,
hast du schon erzählt.
Ich packe auch noch ganz kurz, das wollte ich nur sagen, von den Lassie Singers den Song Hamburg auf die Liste. Die Lassie Singers kommen übrigens nicht aus Hamburg, ne? Auch ganz kurz, Christiane Rösinger auch nicht. Die haben viel da abgehangen. So hat es auch die Doku, glaube ich, erklärt. Ich glaube, das waren immer Berliner oder haben in Berlin.
Ja, waren jedenfalls. Berliner, ist auch Teil des Streitgesprächs. Es gibt eine sehr schöne Passage, wo das mal so in den Raum geworfen wird als Vorwurf.
Du darfst da gar nicht drüber reden. Du bist aus Berlin. Du bist gar nicht aus Hamburg.
Ich bin jetzt fast durch mit Kapitel 1 im Schnitt. Das ist auch das längste Kapitel, deswegen bin ich optimistisch, dass ich das hinbekomme bis Sonntag. Viele Dinge, die sich im Text, der Text ist ja mal komplett ohne Gefühl. Wir haben das jetzt teilweise ein bisschen humorvoll dann doch irgendwie. Das ist dann doch ein bisschen humorvoll.
Ohne, dass es abwerten oder wir uns darüber lustig machen oder sonst irgendwas, sondern es hat, glaube ich, auch einfach unfreiwillige lustige Züge. Das muss man auch sagen.
Genau. Und wir an Stellen, wo es dann nicht mehr unterhaltsam genug war, müssen wir uns entschuldigen. Es dient nicht nur der Unterhaltung, sondern erstmal der Dokumentation. Und wenn ihr Spaß daran habt, hört euch das an. Und wenn nicht, dann auch. Wenn nicht, dann auch nicht. Ist auch egal. Punkt. Komm, wir machen einfach.
Ich habe noch unbedingt einen kleinen Tipp, der dir auch gefallen wird.
Bitte.
Mir hat jemand eine Dokumentation, die ich mir gestern Abend angeguckt. Was für eine süße, schöne Dokumentation. Und zwar hat mir jemand, ich finde seinen Namen nicht, aber
während du suchst, soll ich mal kurz sagen, dass ich Player auf Ibiza jetzt durchgeguckt habe. Liebe Grüße an die Beltenbrüder, an Bruno Alexander. Alter, das ist so all over the place. Das ist so wild geschnitten, Alter. Wieder ist wirklich wie so eine Wendung aus dem ProSieben der Nullerjahre irgendwie. Das hat ist mir krass, gefallen, ne?
Wie die Art und Weise, wie die arbeiten, ist beneidenswert auch ein bisschen.
Ja, weil beneidenswert so vielleicht nicht, aber bewundernswert vielleicht.
Bewundernswert, sagen wir mal so, wie das dann alles manchmal so. Man merkt, hey komm, wir haben nicht so viel Zeit, wir ballern jetzt mal in einer Woche eine Serie runter. Und das machen die dann auch. Das finde ich schon ganz geil. Also das finde ich schon gut. Liebe Freunde, ich habe eine Dokumentation bekommen, die kann ich eben nur empfehlen. Googelt einfach bei YouTube Taxi nach Capri. 88-Jährige lässt sich jedes Jahr nach Italien chauffieren. Und es ist die Geschichte über eine alten Frau und einen alten, wie nennt man solche Leute, diese Leute durchgehen. Ein Taxifahrer kann man jetzt sagen.
Chauffeur.
Und diese Geschichte ist ein Chauffeur, genau. Und diese Geschichte ist so rührend und so einem Menschen, auch wenn es jetzt ja so ein Klischeesatz ist, werden kaum noch hergestellt. Und wenn ihr heute Abend was fürs Herz haben wollt, generell irgendwas, was sich oder erheitert, dann guckt Taxi nach Capri. Vielen lieben Dank für diesen Tipp. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja. Gibt es auf YouTube zu gucken. Und ich würde mal sagen, wir haben jetzt echt durchgeredet.
Ja, ist, aber heute ausnahmsweise auch mal wirklich, wie du am Ende dann nochmal den Anfang zitiert hast und mit dem Tod dann nochmal gekommen bist. Das war fast eine dramaturgisch, also stegreifmäßig. Ja, schon gut, eine gute.
Ich meine damit, dass ich.
Ich weiß, was du meinst.
Ja,
das Werk braucht die Bühne, wie die Bühne das Werk. Kunst ohne Exposition ist Masturbation.
Ja. Deswegen treffen wir uns alle nächste Woche zum Zirkelwichsen wieder im Stadtpark. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Das war, glaube ich, heute einfach mal eine andere Ausgabe. Aber ist auch ganz gut, Leute, dass es mal eine andere Ausgabe gibt. Nächste Woche machen wir großen 5-Mädel am Mittwoch und schön untenrum Humor. Alles das, was ihr auch braucht zwischendurch. Wir wissen, was ihr braucht.
Genau, und das Hörspiel, wenn es jetzt noch nicht online ist, dann liegt es daran, weil ich eingeschlafen bin auf dem Rechner. Aber ich sitze da jetzt noch dran und schnibbel das nochmal fertig. Sorry, alle Tontechniker da draußen. Ich habe keinen Bock auf Mastering, ehrlich nicht. Das könnt ihr dann machen. Ich schicke das Projekt rüber. Das ist mir zu anstrengend. Ich komprimiere das einmal drüber mit plus 1 dB. Ist mir Bums egal. Und dann, Hauptsache, man kann das hören. So.
Ja.
Tschüss.
Tschüss, macht's gut. Danke fürs Zuhören.